Ich freue mich, dass wir jetzt eine Predigt hören von Paul Veragut. Ihr habt vielleicht den Flyer gesehen, einige von euch haben ihn mitgenommen. Und hinten drauf ist so ein Kurzbeschreibung, wer er überhaupt ist. Also wir können dort lesen, der Paul Veragut ist Pfarrer. Er hat 30 Jahre lang in der reformierten Kirche von Bern, also im Kanton Bern, dient. Er ist Vater von 8 Kindern und wie wir gestern gehört haben, inzwischen von etlichen Grosskindern. Das sind so ein bisschen die Fakten, Paul, die wir von dir haben. Aber jetzt nimmt mich schon Wunder, wie kommst du dazu, dass Israel für dich ein Thema geworden ist?
Ja, merci vielmals für die Einladung, für hierher zu kommen. Hat mich sehr gefreut. Ich habe schon gestern am Schluss von diesem Tag gesagt, ich wollte schon lange mal in Biel zu Leuten reden. Jetzt ist das so. Weil immer, wenn ich zu meinen Vorfahren gefahren bin, im Chaudabel hinger, La Chaudabel, dort ist so ein Täufernestchen, bin ich über Biel gefahren. Und früher war das aber eine Sache, gewesen, durch Biel durchzufahren. Die meiste Zeit hat man aber gebraucht, um durch Biel durchzufahren. Und wenn man dann ist, dann aus war, dann ist es weitergegangen. Jetzt ist es glücklicherweise ein bisschen anders geworden. Und aber jetzt habe ich mal Gelegenheit, hier in der Gemeinde zu sein. Ich bin übrigens so ein Jahr Mitglied im EGW und habe auch geschafft in der Mitternachtsmission vom EGW Bern. Dort habe ich ein bisschen EGW-Groove bekommen. Und ja, das ist so ein bisschen meine Verbindung zum EGW. Ich habe 10 Jahre an der Mitternachtsmission mitgearbeitet. Bitte? Okay. Ja, Israel. Jetzt ist auch gerade ein bisschen zu viel. Ist gut, ist gut. Mir beschäftigt sich als Pfarrer natürlich von Berufswegen mit Israel, das ist ja ein grosser Teil von unserem Studium. Auch Hebräisch und so, das gehört alles zusammen dazu. Und dann hat man das so ein bisschen wie eine Abteilung, oder? Wir sind hier Christen und dann gibt es ja noch Israel. Und irgendwann ist mir das bewusst worden, dass das ganz anders ist. Ja, erzählte den Judenlehrer kennen. Bin dann 7 Mal in Israel gewesen, auf einer Reise als Reiseleiter mit Gruppen. Und weil ich gerne nach den Wurzeln gesucht habe, was eigentlich die Wurzeln von unserem Glauben ist, mir gerne wie mehr der Gips abblättert. Von dem Zeug, das wir alles haben, auch noch darüber da. Über den Ursprung des Evangeliums. Und mir ist klar geworden, dass alles, was wir haben, haben wir von Israel. Also haben wir von Jesus, haben wir von den Juden. Es gibt gar nichts, was wir nicht von ihnen haben. Nichts Wichtiges. Überhaupt nichts Wichtiges. Mit ein bisschen anderen Musikstil vielleicht. Jetzt hat man ein bisschen israelische Volksmusik gesungen. Aber sonst merken wir, dort gibt es Differenzen und wir haben ein bisschen andere Vorstellungen, wie man Gemeinschaft lebt. Wir haben so ein bisschen kulturelle Unterschiede. Aber wenn man zu den wesentlichen Elementen geht, dann merken wir einfach, dass wir auf einem fremden Baum sind. Das ist nicht unser Baum, wo wir drauf sind. Das sind nicht unsere Wurzeln. Und irgendwann merkst du, woher der Saft kommt, den du hast. Und dann fängst du einfach alles zusammen umkrempeln. Aber dann kommt noch dazu, dass du herausfindest, dass sehr viele Sachen sich fast gewaltsam haben verändert, wo man unsere Wurzeln nicht mehr merkt. Ich glaube, das ist ein Teufelswerk, oder? Dass Menschen, dass Christen ihre Wurzeln nicht erkennen können. Und dort gibt es dann keinen richtigen Zusammenhalt mit dem messianischen Ölbaum. Das ist dann fast nicht möglich, weil man weiss das nicht, man sieht das nicht. Da gäbe es sehr viel darüber zu sagen, aber ich sage es einfach mal so. Oder? Irgendwann merkst du, dass du ein Fremdling bist auf einem Ölbaum und dass die Wurzel eben dich trägt und nicht du trägst Wurzeln. Und dann wirst du sehr dankbar. Und dann wirst du sehr bescheiden. Du bist immer Nummer zwei. Du kannst es drehen, wie du willst. Du bist immer Nummer zwei. Heilsgeschichtlich, prophetisch. Du bist einfach nicht das erste Volk. Ob schon man nachher den Leuten eingeimpft hat, jetzt Gott hat jetzt eben Israel verräumt, oder wir sind jetzt das erste Volk. Sie haben den grossen Fehler gemacht, wir haben den natürlich nicht gemacht, oder? Ob schon wir nicht täglich machen, den gleichen Fehler. Aber dann merkst du einfach, irgendwie die Reihenfolge ist ganz anders. Und dann bist du ein bisschen bescheidener Mensch. Das ist nie gut für jemanden Nummer 1 zu sein. Und das war auch für Israel sehr schwierig gewesen. Darum haben sie am längsten für herauszufinden, was das denn heisst, oder Gott zu dienen. Die Erweckung in Israel wird erst am Schluss von der Zeit sein, weil ihre Aufgabe ist die schwierigste. Nummer 1 zu sein und doch bescheiden sein. Das ist sehr, sehr schwierig. Das kann fast niemand. Und für uns haben wir eine viel ergebigere Ausgangslage. Jetzt. Wir können einfach gelassen Nummer 2 sein. Das ist so ein guter Job. Oder man muss nicht gegen das Licht drängen. Man kann sagen, wir haben es überkommen, wir nehmen es weiter, wir verarbeiten es, wir gehen so weiter, wir gehen so zurück rein. Das ist wie im Windschatten fahren. Und ich hatte fast kein Benzin mehr gehabt, und kein Geld in Italien. Ich musste noch heimfahren mit meinem VW-Bus, der etwa 16 Liter gesoffen hat. Dann zumal. Und ich wusste, ich arbeite es nie heim und ich habe zu wenig Geld für zu tanken. Dann bin ich wirklich von der Toskana bis in die Schweiz gefahren, immer hinter einem grossen Lastwagen. Und es hat mich gezogen, es hat mich richtig in die Schweiz hineingezogen. Und ich dachte, in der Schweiz reicht es mir dann gleich nicht für ganz ein, aber es hat mir gelangt bis vor die Garage und ich war dann auf Null gewesen, aber es ist gut gegangen. Und so ist das, oder? Die fahren wirklich im Windschatten von einem grossen Lastwagen und haben selber nicht viel Benzin. Aber es zieht euch nachher zum Ziel. Lenkt das aus einer Erklärung?
Ist gut. Wollt ihr noch mehr? Es kommt noch mehr. Aber danke vielmals, Paul. Und wir sind gespannt, was für Konturen unter dem Gips vorgekommen ist, was du dort uns zeigen und sagen. Himmlischer Vater, es ist einfach immer wieder erstaunlich, wie du kannst zu Leuten reden und dich kannst offenbaren und wie du kannst Leute brauchen, für dich und dein Volk und unser Sein einfach besser können zu verstehen und kennenzulernen, aber auch uns zu verändern in das hinein, was du mit uns willst. Und ich danke dir, dass der Paul jetzt heute Morgen da ist und dass du ihn ausgerüstet hast mit dieser Weisheit und mit dem Geist vom Forschen und mit dem Geist vom Können erkennen. Herr, ich bitte dich, dass du ihn jetzt segnest, dass er darf Kanal sein von deiner Wahrheit, Kanal von deiner Offenbarung, Herr. Dass du ihm die Ruhe, die Freude oder Frieden darüber gibst, ab dem, was er uns jetzt zeigt, von dir. Sei gelobt und preist im Namen von Jesus Christus. Amen.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind hier am Jura Südfuss und da oben gibt es sicher viele Steinpilze, stimmt's? Ja, die es wissen, wo, oder? Die zuerst sind. Die haben sie nachher in der Pfanne. Und unsere Familie war eine Familie, die man immer pilzeln. Und meine Mutter hat ein Rezept, ein uraltes Rezept. Und dann waren die Schwämme so gut gewesen. Das ist unglaublich. Mein Vater hat etwa 50 Schweizer Schwämme, regel so in einem Mix hatte, in einem Pilzgericht. Und das war immer an einem grossen Geburtstag gewesen. Oder sonst an einem Fest hat man das gemacht, einfach auch ein bisschen an den höheren Feiertagen. Am meisten geliebt hat man die Pilze, und vor allem, wenn es eben die Mutter hat vorbereitet, nach einem alten Rezept. Und dann hat man gezögelt und sie ist ins Altersheim gekommen. Und irgendwie ist das Rezept verloren gegangen. Und wir haben auch probiert bei uns daheim und auch schon Kinder von uns haben das probiert und andere von meinen Brüdern, wir sind 5 Brüder, haben das auch probiert und wir haben es einfach nicht mehr hergebracht. Ist nicht gegangen. Und meine Mutter ist dement geworden, sie hat natürlich nicht mehr sagen, was sie ihr Rezept hat. Und jetzt haben wir wieder angefangen, es ist wieder ein bisschen herbstlich geworden und teilweise eine gute Saison gewesen. Also wir gehen nicht mehr viel, ich habe auch nicht Zeit, aber zwischendurch gehst du einfach mal und dann hast du wieder eine gute Mischung und dann willst du das wieder machen und bringst es einfach nicht her. Und vor 14 Tagen hat meine Frau gesagt, jetzt gehe ich mal auf ins Altersheim, jetzt frage ich mal meine Schwiegermutter, ob sie es nicht noch weiss. Also sie haben schon lange ausgeschlossen, dass sie das noch weiss, weil sie weiss viele Sachen nicht mehr. Sie weiss einfach noch, was früher im Schottabell war, das weiss sie genau. Aber den Rest weiss sie eigentlich nicht mehr. Und dann hat sie sie gefragt. Und dann hat sie das Original noch beschreiben. Es war komisch. Es gibt manchmal schon bei Dementen plötzlich so eine Auferleuchtung, sagt man dem Kanton Bern. Tag, ist es wieder da, irgendetwas Altes, oder? Und dann kann sie es genau sagen, welche Gewürze und alles hat sie gewusst. Jetzt warten wir, bis die nächste Ladung vom Wald kommt und dann machen wir es wieder so. Das ist eben das Original, wenn man das Original hat. Der Paulus ist einer, der hat das Original wieder gefunden. Er war ja lange auf ihr Weg, immer so mit einer Abschreibung vor einer Abschreibung vor einer Abschreibung. Du erkennst es am Schluss nicht mehr wieder. Du weißt gar nicht mehr, was die eigentliche Botschaft ist vom Alten Testament. Das hat Paulus nicht gewusst. Das war ein Pharisäer, der schlimmsten Sorte. Er war beim Gamaliel, dem Oberprofessor in Jerusalem. Er hat es aber nicht gewusst und sie haben es alle nicht gewusst. Sie haben einfach das Rezept verloren. Sie haben nicht verstanden, was eigentlich gesagt wird im Alten Bund. Und sie haben immer gemeint, es muss irgendetwas mit dem Henne Gesetz zu tun haben, was das so genau beschrieben ist. Und wenn man das hält, dann kommt man irgendwie in die Nähe von Gott. Das haben sie gemeint. Und so haben sie zwar Tora gehabt, aber sie haben gesagt, ja gut, also so genau ist jetzt das Gesetz so wieder nicht, das muss man noch ein bisschen genauer bestimmen, was es dem Einzelnen heisst und wie man es dem umsetzen muss. Und dann haben sie nachher noch den Talmud gemacht. Das ist noch ein viel grösseres Werk als das Gesetzeswerk. Da ist über jedes Gesetz nochmal eine Unterabteilung und Fußnoten ohne Ende. Dann haben sie gesagt, ja, wenn wir es eigentlich wirklich schaffen wollen, dann müssen wir auf den Talmud hören. Das ist unser wichtigstes Buch. Viele Juden sagen noch heute im Talmud, das ist die Heilige Schrift. Und es gibt sehr viele Juden, die lesen einfach gelegentlich, wenn sie in Synagogen sind, oder lesen oder hören, einfach einen jeweiligen Gesetzesabschnitt. Und das ist ja fast immer aus den ersten 5 Büchern Mose. Das ist der Teil, den sie noch mitbekommen. Jesaja 53 wird schon gar nie gelesen, weil das ist ein verbotenes Kapitel. Also wird es schwierig sein, zu verstehen, was überhaupt der Altbund ihnen will sagen. In dem Sinne hat der Paulus gelebt. Und dann ist er ja auf die Welt gekommen. Eines Tages ist er wiedergeboren worden zum lebendigen Glauben. Ich muss euch das nicht schildern, das kennt ihr alles. Und von dann an hat er einen sehr ungebigen Job gehabt. Er hat seinesgleichen, die so stur sind, wo er ja genau gewusst, wie stur das er auch war, seinesgleichen hat er das Original sollen zeigen, das Original. Er ist gekommen und gesagt, ich habe das Original gefunden. Ich weiss, was Gott uns hat gesagt. Wir können dem nicht sagen, es ist ein Rezept, oder alle die aus dem Evangelium ein Rezept machen, die uns ziemlich stark einschränken. Es ist mehr als ein Rezept. Aber es ist gleich einfach das Original. Und wie er das so hat ausbreitet, hat er natürlich überall Anfindung erlebt, weil sie gesagt haben, nein, wir haben das Richtige. Wir wissen, wie es ist. Und das bewährt sich ja Jahr um Jahr. Da kommen wir gut vorwärts mit dem. Da kommen wir ein bisschen in die Nähe vom Leben, wenn wir das alles zusammen tun. Gott hat es ja auch gesagt. Außerdem wissen wir jetzt alle Ausführungsbestimmungen und wir können es sogar noch verfeinern, welche Gewürze noch dazukommen und so weiter. Und das war ein riesiger Kampf beim Paulus. Und er hat sich immer überlegt, von Stadt zu Stadt, von Synagoge zu Synagoge, von Gespräch zu Gespräch, von Kontakt zu Kontakt, wo er mit so Leuten hatte. Wie kommen die wieder zu ihrem Original? Wie kommt das Original für sie? Dass sie nicht mit diesen Kopien rumlaufen, Abschrift von Abschrift von Abschrift, bis du sie nicht wieder erkennst. Die Überschrift ist noch gleich, aber der Rest findest du nicht mehr. Er hat ihn, im Verlauf von seiner Missionsreise ist ihm etwas klar geworden. Wie kann man Israel helfen? Das ist ja die Frage heute. Wie kann man Israel helfen? Die beste Hilfe, hat er gesagt, wenn das Evangelium so richtig sprießt unter den Heiden. Und wenn die Heiden plötzlich das machen, wo die Vorfahren von diesen sturen Juden mal gemacht haben, Leute wie der David, Leute wie der Gideon, Leute wie der Abraham, Leute wie der Mose, Leute wie der Esra, Leute wie der Asaf, Leute wie der Abel. Solche Leute, die sie ja eigentlich am Namen kennen, aber eigentlich nicht verstehen, wie die gelebt haben. Wenn plötzlich solche Leute unter den Heiden sind, die ein solches überzeugendes Leben führen. Und was natürlich die Pointe ist für einen Jod, das war immer der Prophet Elia. Wir können jetzt all die zusammenfassen und dann können wir einfach sagen, heute reden wir kurz über Elia. Der Elia. Man sieht immer, der Elia war immer ein Diskussionspunkt. Warum? Weil sie haben gesagt, niemand sieht man so deutlich und ist so mit Händen zu greifen, was eigentlich der Geist von Jahwe ist. Niemand sieht man das so gut, wie das ist, wenn ein Mensch von Gott erfüllt ist. Natürlich, das blitzt hier auf im Leben von David, wenn der Goliath schlägt und so. Aber eigentlich, dort, was permanent, Schritt für Schritt, immer wieder so Sachen gegeben hat, wo man merkt, das ist eigentlich Gottes Kraft. Das ist Gottes Gegenwart. Am Schluss fährt er noch in einem Feuerwagen zum Himmel. Das hat die Juden sogar dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, irgendeiner ist ja noch gar nie gestorben, der kann jederzeit auf die Welt zurückkommen. Das stimmt ja auch. Ich glaube, das ist einer von diesen zwei Zeugen, die am Schluss eben auch noch stirbt. Der Henoch und der Elias. Die einzigen zwei Menschen, die nicht gestorben sind. Die zwei Zeugen werden am Schluss auch noch gesteinigt und gehen in den Himmel. Die alten zwei Zeugen, die wieder da sind. Sagen sie, wenn wir unser wichtigstes Fest haben im Jahr, dann muss man immer einen Platz frei lassen am Tisch. Und sie machen das. Es muss einen leeren Platz geben am Sedermahl. Und die Tür muss ein Kind am Schluss auftun, bevor das Sedermahl ganz abgeschlossen ist, bevor man den letzten Becher trinkt und Adieu sagt. Weil es könnte ja der Elia zurückkommen. Also gibt es immer einen Platz für den Elia im Herz von jedem Jod. Warum der Elia? Nicht nur konnte er aufräumen mit dem Götzendienst in Israel, weil ein Wunder passiert ist, immer Wunder mit Feuer beim Elia, das könnt ihr nachschauen. Feuer ist vom Himmel gekommen, hat den ganzen Altar gefressen. Nachher kommt das Beispiel, das wir vorhin gehört haben, in der Lesung. Es hat so viele Witwen in Israel. Aber der Elia ist auf Sarepta geschickt worden, in Sidonien, also in Sidon oben, das ist Libanon heute. Und dort ist ein Wunder passiert mit Öl und mit Mehl. Die Frau hat dann, bis die Hungersnot vorbei war, immer genug auf dem Tisch gehabt. Der Elia hat natürlich auch davon profitiert. Ist klar, dass er die ganze Zeit ausstehen konnte. Der Sohn von dieser Witwe ist plötzlich gestorben. Der Elia hat sich dreimal auf den Bub gelegt. Er ist wieder zum Leben gekommen. Der Elia ist für die Juden eigentlich der Prototyp eines Juden. Weil in ihm Gott so sehr gelebt hat, prophetisch und mit Zeichen und Wunder und mit Heiligen, dass eigentlich jeder würde sagen, und kein Jod würde dem widersprechen. Wenn Sachen passieren, wie beim Elia, sie passiert, tut man nicht mehr diskutieren. Dann tut man nicht mehr diskutieren, es ist fertig diskutiert. Hier ist Gott. Das ist so weit gegangen, dass sie gesagt haben, Eli, Eli, Lama Asaftani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ruft dem Elia, dass sie denkt, jetzt zieht der Mann von Nazareth auch noch die Notbremse, jetzt kommt er auch noch an den Gleichpunkt, jetzt braucht er auch den Elia, der ihn retten kann. Also, das mich jetzt wahrscheinlich jeder Jod in dieser Situation. Wenigstens noch der Elia zu Hilfe rufen. Das ist der Prototyp, der die Erfüllung eines Juden mit dem göttlichen Leben repräsentiert. Können wir uns das vorstellen? Oder jeder Jod schält immer auf Elia und wartet, dass der Elia kommt. Und das zeigt sich auch noch bei anderen Beispielen. Wo Jesus gesagt hat, was sagen die Leute so über mich? Die Frage hat er nur einmal gestellt, das hat ihn eigentlich gar nicht interessiert, was die Leute über ihn sagen. Aber er wollte wissen, was seine Jünger denken über ihn. Darum hat er die Frage gestellt. Und dann hat es dann geheißen, ja, die einen sagen, Johannes der Täufer ist von den Toten zurückgekommen, weil Johannes der Täufer hat sowieso aus der Elia gegolten, der wieder da war. Oder sie sagen direkt, der Elia ist jetzt vom Himmel oben runtergekommen, ist wieder da unter uns. Der Elia. Jesus ist der Elia. Für die Leute, wegen diesen Wunder, die passiert sind, ist Jesus der Elia. Und jetzt geht der Paulus in die Heidenwelt. Und es passieren unglaubliche Sachen, Zeichen und Wunder am laufenden Band. Nicht nur bei Paulus, sondern bei den anderen Aposteln. Und immer passiert dort aussen das, was schon dann in Sidon ist passiert. Irgendein Tote steht auf. Nicht so sehr in Israel, aber viel mehr dort aussen in der weiten Welt. Und dann merkt man plötzlich, der Geist von Elia ist hier. Es ist wie beim Elia. Es gibt jede Menge neue Elias. Und es ist an den Juden vorbeigegangen. Das hat sie schon in Nazareth so sternsverrückt gemacht. Wo Jesus ihnen gesagt hat, ja, wie viele Witwen hat es in Israel? Zur Zeit vor Hungersnot. Und das war eine ganz schlechte Sache. Ohne AHV, ohne Witwerrente, ohne nichts. Weil eine Witwe war eigentlich auf ihren Mann angewiesen, oder auf ihre Söhne. Auf ihre Söhne nachher, weil eine Frau hat sonst kein soziales Netzwerk gehabt. Aber an allen denen ist der Elia vorbeigegangen und ist ins Ausland. Und dort ist das grosse Wunder passiert. Es hat sie in die Nase gestochen. Warum hat Jesus das gesagt, oder bei ihrer Antrittspredigt? Eigentlich wollte er sie reizen. Und wollte ihnen sagen, schaut mal, was dort aussen und was dort oben passiert ist. Eine gläubige Frau im Ausland, eine gläubige Frau. Die so einen grossen Glauben hatte, dass sogar ein toter Sohn ist auferstanden. Er wollte sie reizen mit dem, was Gott ausgelagert hat an einem anderen Ort her, weil sie so versteinert waren. Der Paulus ist auf genau die gleiche Lösung gekommen. Er hat gesagt, du kommst nicht um ihre Sturheit herum, aber du kommst auch nicht um Elia herum. Wenn die Sachen passieren, die zur Zeit von Elia passiert sind, das wird der härteste Kern im Jod können plötzlich erweichen. Das wird möglich sein. Das hat sich auch einer gesagt, ein Amerikaner, der die Geschichte von der Corrie ten Boom gut hat studiert, war selber auch ein Jod, und hat nachher in Jerusalem, vor 2 Jahren ist sie geweiht worden, oder vor 3 Jahren, das Corrie ten Boom Museum aufbauen und eingeweiht. Die glauben nicht, so viele Juden gehen ins Corrie ten Boom Museum. Man muss im Corrie ten Boom Museum kein Jod evangelisieren. Man muss ihnen einfach zeigen, was Corrie ten Boom und ihre Schwester gemacht haben. Das war ja auch das Ölwunder. Genau wie bei der Witwe von Sarepta, genau gleich. Die hatte ja ein Fläschchen, ihre Schwester, weil sie einen Vitaminmangel hatte im KZ. Und das Fläschchen ist immer voll geblieben. Bis an dem Tag, wo sie gestorben ist, hat sie immer das Minimum Vitamin aus dem Fläschchen nehmen können. Das war so eine Flüssigkeit. Das ist wie bei Melia, genau gleich. Und wenn sie kommen und sagen, hallo, der Elia begegnet uns in den Heiden. Er ist bei den Heiden. Er wirkt bei den Heiden. Da gibt es Leute wie der Elia. Das ist unsere Story. Das ist eigentlich unser Erbe. Das ist das, was wir schon lange wollen. Für das müssen wir extra immer einen Stuhl herstellen. An jedem Sedermal. Genau das. Heidi. Das kann das härteste Pharisäerherz knacken. Und können die noch so traditionalistisch sein und können die noch so eine Mauer von Gesetz um sich herum aufbauen haben. Wenn sie einem Elia begegnen, in den Heiden, kann das wegschmelzen. Und es ist uns natürlich allen klar, dass wenn wir mit Rechthaberei zu den Juden kommen, die auch Rechthaber sind, wird nichts passieren. Und wenn wir mit Traditionen zu ihnen kommen, die ja auch Traditionalisten sind, wird nichts passieren. Es wird sie nicht bewegen. Es wird sie bestätigen in dem, was sie haben, weil sie sagen, wir haben die richtigen Traditionen, wir haben die richtigen Gesetze. Das reicht nicht. Ein 0815 Christentum reicht nicht, für irgendein Jod zu irgendetwas zu bewegen. Es reicht nicht. Da tun wir gescheitert ein Geld spenden für ein jüdisches Hilfswerk. Das kann etwas bewirken. Es muss etwas anders sein. Und es wird sicher so sein, früher oder später, dass, wenn die grosse Verfolgung kommt, und wir reden zwischen ihnen von der grossen Verfolgung, und ich glaube nicht, dass es eine Entrückung gibt, vor den Verfolgungen, wo alle fein raus sind. Das glaube ich nicht. Aus dem Grund, weil Jesus eine solche Braut gar nicht brauchen kann, die so zersplittert ist, wie die Kirche heute ist. So Braut will er nicht. Das ist nicht eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Die muss noch einmal umdrehen. Die muss das loswerden. Das viele, die uns hier unter den Christen immer noch trennt, das muss weg. Und das wird die schwierigen Zeiten werden das schaffen. Aber etwas anderes gibt es dann. Es gibt eigentlich zwei Gruppen von Leuten, die das nächste Mal verfolgt werden. Zwei Gruppen. Das sind Juden und das sind Christen. Ich meine jetzt nicht die, die irgendein Papier unterschreiben, für ihre Haut zu retten, sondern die, die beim Heiligen Geist und bei Jesus bleiben. Die zwei werden genauso müssen untertauchen. Die einen wie die anderen. Die werden genauso in einem Gefängnis sein, die einen wie die anderen. Und dann bist du nachher Seite an Seite mit jemandem, der immer gesagt hat, der Talmud ist die Heilige Schrift. Und du hast in der Zwischenzeit die Gelegenheit gehabt, dein 0815 Christentum zu überwinden und in die Kraft vom Heiligen Geist hineinzukommen. Und für Kranke zu beten und für Wunder und Zeichen von Gott zu erwarten. Du bist aus dem alten Trab rausgekommen, wo man sagt, ja, das stimmt, wir haben es ja gut hier, es wird immer das richtige Gerät vor auf der Kanzel, wir haben die richtigen Gottesdienste. Du bist weg von dem. Das interessiert dich eigentlich nicht mehr, sondern was dich interessiert, ist die Kraft vom Heiligen Geist. Die Kraft vom Elia, der Geist vom Elia interessiert dich. Und das ist das, was die Menschen bewegt. Und dann kommst du in dieser Verfolgungssituation mit deinen glaubensmässige Vorbilder eigentlich in Berührung mit denen, die du alles von ihnen hast. Sogar die Geschichte von Elia, die kennen sie. Sie haben immer den Stuhl extra freigelassen, jedes Jahr. Das kennen sie gut. Und dann sagst du so jemandem, kann ich für dich beten? Und die Not ist gross genug, dass der sagt ja. Und dann sagst du, das ist ein Geschwister von mir, dass sie die Leute, die uns Geschichten von Elia gebracht haben. Durch sie ist der Geist von Elia in die Welt gekommen, in die Welt, in das Heidentum. Es ist der Geist von Elia, den wir haben bekommen durch sie. Es ist kein anderer Geist, es gibt nicht noch zweiten Heiligen oder noch heiligeren Geist. Und dann passiert einiges. Und dann wird er zuerst auf einmal das noch müssen überwinden, dass jetzt jemand anders das hat. Das ist ja immer schwierig, oder? Jemand anders hat jetzt das, was unseres war. Jemand anders hat es. Das ist schon bei den Geschwistern die manchmal schwierig, wenn so Zeug passiert. Dann wird er irgendwann das überwinden und sagen, okay, er hat es ja für mich. Er bringt es ja mir zurück. Er bringt mir das zurück, was immer schon meins war. Er kommt im weitesten Sinn in dieser Gestalt von Elia zu mir zurück. Und das wäre ja immer mein Prophet gewesen, vor ihm. Und es wird ihm möglich sein, das anzunehmen. Und dann werden ihm die Augen aufgehen. Und er wird sagen, Talmud, danach kommt wieder rein unser Zeugnis von unseren Vätern, von unseren Propheten. Und es wird für ihn nicht mehr schwierig sein, zu erkennen, dass Jesus der Prophet ist, wo der Prophet aller Propheten ist, dass er der Geistträger ist, wo der Elia vorausgeschickt hat. Es wird für ihn nicht mehr schwierig sein, den letzten Schritt zu machen. Ich hatte einen Onkel, der war ein bekannter Musiker, sein Leben hat er Musik gehört. Eben einer von den Tänger, La Chaudabelle. Und als er ein kleiner Bub war, wenn sie alle bei der Kapelle gesungen haben, die Mennoniten haben sehr gut können singen. Das war ihre Stärke. Hat er alle noch nicht rein dürfen, weil er zu klein war, ist draussen an der Kapellenmauer gelernt und hat gehört, wie sie drinnen die schönen alten Worship-Lieder singen. Ein bisschen andere als heute, oder? Aber sie waren vierstimmig, das bringt man heute nicht mehr her. Singt mal vierstimmig. Probieren wir mal. Super, ja, schön. Das ist schon eine rechte Herausforderung, die können das noch. Und die haben das wirklich können, ganz schön vierstimmig singen, die alten Sätze. Und er hat gemerkt, wow, so eine Musik. Später hat er diverse Chöre gegründet, der erste Chor war der von den Mennoniten und nachher Berner Bachchor und Berner Konzertchor, Neuburger Sinfonieorchester, hat sehr vieles gegründet und hat immer gesagt, ich möchte das herbringen, was ich als Kind erlebt habe. Ganz ein reiner Klang. Schon fast ein bisschen himmlischer Klang. Und das war ein Fall gewesen. Und er ist leider reingefallen. Plötzlich ist Musik zum Evangelium geworden. Ich habe es gut gekannt, ich war im Orchester. Musik war wie das Evangelium, es war so wie der Himmel auf Erden. Und dem hat er nachher geeifert und hat das immer wieder gesucht zu realisieren und hat es teilweise können. Erstaunlich. Aber er ist daneben, sagen wir mal geistlich, so in Sphären abgerutscht, wo ich finde, das hat ihm gar nicht gut getan. Es hat ihn eigentlich eher weggezogen vom Kern der Bibel. Nie ganz, aber doch in grossen Teilen. Hat eine Jüdin geheiratet, hat selber auch jüdische Wurzeln, wo im Familienwappen von dieser besagten Familie aus dem Jura sind die drei Symbole, die die Juden immer hatten, wenn sie im Kanton Bern waren, nämlich ein Rad, ein Lauten und drei Würfel. Das heisst, dass sie fahrende Musiker waren. Wenn sie durch den Kanton Bern durchgegangen sind, mussten sie immer drei Würfel abliefern, weil das war der Zoll, weil dann zumal war das Zahlungsmittel. Und dann ist er nachher in seiner Wohnung in der Weltschweiz umgekehrt. Ich habe ihn zufällig getroffen, drei Tage ist er am Boden gelegen, mit einem gebrochenen Rücken, hat nichts gegessen, hat nichts getrunken, ist fast tot gewesen. Ich habe die Feuerwehr gekommen, Ambulanz, sie haben ihn zum Fenster rausnehmen, mit der Feuerwehr, weil wegen seinem gebrochenen Rücken hat man nicht können, die steilen Stegen ab. Das war eine Sache gewesen. Und er hat dann noch einige Monate gelebt, wir haben ihn dann zu uns genommen. Aber in dieser Zeit, als er im Spital war, konnte ich viel mit ihm reden. Ich bin alltag praktisch zu ihm im Spital. Und dann haben wir seine Geschichte angeschaut. Und dann ist das plötzlich wieder vom Original. Was ist eigentlich das Original? Er hat gesagt, es ist lästig geworden. Selbst wenn ich schlafe, selbst wenn ich träume, ich höre immer Musik und ich dirigiere immer Orchester. Ich kann gar nicht abstellen. Es geht die ganze Nacht. Oper von Verdi oder irgendetwas. Wenn ich erwache und rasch auf die Toilette muss und wieder ins Bett komme, geht der Traum dort weiter, wo er nicht aufgehört. Es ist für ihn zu einer Plage geworden, Musik. Und ich sagte, du hast ein grosses Lebenswerk gemacht. Und irgendwie bist du ein bisschen am Original vorbeigeschlittert. Das, was sie dort in der Kapelle gemacht haben, ist eigentlich nicht Musik, sondern sie haben Gott angebetet. Und es wäre sicher flott, wenn du jetzt Gott einfach könntest dein Lebenswerk zurückgeben. Er hat sich am Schluss noch zerstritten mit seinem Chor. Wegen so Zeug. Wenn du das ihm könntest zurückgeben, wäre super. Und dann habe ich das erlebt und das ist mir recht eingefahren. Ich habe vorher nie gehört beten. Aber er hat wirklich Gott sein Lebenswerk zurück. Er hat gesagt, ich gebe das dir zurück. Ich will nur noch dich. Und nachher, das ist in einem neuen Burgerspital, bin ich raus. Da am anderen Tag, als ich wieder zurückkam, hat er gesagt, es ist etwas Spezielles passiert. Wo du dann bist gegangen warst, bin ich plötzlich in einem Licht innen gewesen. Es war alles Licht um mich herum. Und ich wusste, ich bin wieder zurückgekommen in das Licht, das in meinem Elternhaus gegeben hat. Und das ist ihm dreimal passiert. Und nachher hat er können, das war ein harter Abschluss vom Leben, er ist immer schwächer geworden, hat können im Frieden sterben. Es ist ein etwas von dem, was ich da drinnen erkennen kann, was es heisst, jemand kommt wieder zum Original zurück. Ich war für ihn immer ein Stachel vom Fleisch, im Fleisch, ich habe immer ihn evangelisiert, es hat nie viel genützt. Ich habe ihn immer etwas genervt. Aber irgendwann ist er dann an einem Punkt angekommen, wo er denkt, jetzt brauche ich einfach starke Gebete, jetzt brauche ich einfach das andere, das ich so lange nicht mehr hatte. Und er war, glaube ich, ein bisschen neidisch, aber nachher war er so weg und er konnte es wirklich annehmen. Das ist unsere Aufgabe am Volk der Juden. Wir müssen ihnen nicht eine andere Lehre bringen. Aber es ist sehr schön, wenn Gott in uns den Geist weckt, der jeden Jude bewegt. Weil sie wissen, dort hören Diskussionen auf. Das hätten sie eigentlich immer wollen. Aber weil sie es nicht hatten, haben sie sich dann auf die Gesetze konzentriert. Aber das Original, wenn das zu ihnen zurückkommt. Dann hat der Paulus herausgefunden, die Heidenmission ist das beste Mittel. Dann werden sie plötzlich